Herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Lasst uns mit dem Lied 343 beginnen. Ich bin dein, o Herr, ich vernahm dein Wort. Singen wir als zweites 362. Gib mir ein Herz zu deinem Preis, ein Herz befreit von Sünd, völlig befreit. Lob und Dank sei unserem Herrn für seine Gnade und Treue. Nochmals herzlich willkommen in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn. Wir sind immer dankbar, wenn wir zusammenkommen können, um sein teures und heiliges Wort zu hören. Dankbar, dass noch Gnadenzeit ist. Dankbar, dass der Herr noch ruft. Dankbar auch dafür, dass noch Menschen da sind, die den Ruf hören, dem Ruf Folge leisten, besonders dem Ruf, ihr mein Volk, kommet heraus. Und dann wird schon offenbar, dass alle anderen drin bleiben, nämlich da, wo sie sind, und dass nur diejenigen, die wirklich zum Volke Gottes gehören, herauskommen. Amen. Denn sie werden angesprochen, ihr mein Volk. Und wer zu seinem Volke gehört, der hört den Ruf, kommt heraus, wird abgesondert, gereinigt und geheiligt und so auf die Wiederkunft des Herrn zubereitet. Jedes Wort hat immer eine Bedeutung. Man muss es genau lesen und sich darin vertiefen und ansprechen lassen. Wir haben einen großen Reisebericht zu geben. Gott hat einfach Gnade geschenkt und die Stadt Recife ist erwähnt worden. Da haben wir Fernsehsendungen, 30-minütig pro Woche, und es haben sich tatsächlich über 8000 Menschen um diese Fernsehanstalt versammelt, um den Mann, der nun immer zu ihnen spricht, auch mal in natura zu sehen und zu hören. Es war einfach ganz gewaltig, was Gott da in den wenigen Tagen getan hat. Insgesamt hatte ich auf der Reise, Bruder Helmut, da unterscheiden wir uns sicherlich mit zwei Stationen, insgesamt hatte ich 18 Mal aufsteigen und landen auf der gesamten Reise. Und als es dann von Sao Paulo zurückging, mit Swiss natürlich, dann sah man auf dem Schirm, bis zum Zielort sind es 9.917 Kilometer. Und nach 11 Stunden und 40 Minuten bin ich dann in Zürich gelandet. Wir sind einfach dankbar für offene Türen, für offene Herzen, dankbar, dass Gott noch ruft. Und Belem ist auch erwähnt worden. Dort fließt der Amazonas tatsächlich in drei Riesenströmen in den Südatlantik. Wir haben das mal von oben betrachtet und um das auch mal humorvoll zu erwähnen. Wir hören manchmal vom Regenwald, aber wenn es dort im Regenwald regnet, dann gießt es, dann regnet es nicht, dann kommt es wirklich wie mit einer festen Schicht herunter. Und dort sagen die Leute nicht, wir sehen uns wieder um 14 Uhr. Dort sagen sie einfach, wir sehen uns wieder nach dem Regen. Ja, wir sehen uns wieder nach dem Regen. So pünktlich kommt da der Regen zu den bestimmten Tageszeiten herab. Doch dann auch in Lima in Peru waren auch wieder etwa 800-900 Menschen versammelt. Und dann noch in Buenos Aires, dort haben wir herrliche Zeugnisse gehört von dem, was Gott vor 35 Jahren getan hat. Ein Bruder kam über 800 Kilometer aus Cordoba nach Buenos Aires und wollte einfach sein Zeugnis geben und sagte, Bruder Frank, vor 35 Jahren hast du die erste Reise durch Argentinien gemacht. Du warst bei uns, hast uns das Wort gebracht. Und es flossen einfach Tränen, die Herzen waren bewegt. Und wir sind einfach dankbar, dass Gott aus allen Völkern und Sprachen herausruft. Natürlich muss man auch dazu sagen, wenn dann Menschen, Gemeinden im alten System bleiben und die Hirten selber nicht auf Gottes Wort achten und ihre Herden weiter irreführen, dann tut das weh. Gerade in Argentinien sagte mir ein Bruder, er habe Zeugnis in einer kleinen Pfingstgemeinde abgegeben von dem, was Gott getan hat. Und stellt euch vor, er ist abgelehnt worden. Und dieser Pfingstprediger ist manchmal sonntags morgens in die katholische Kirche gegangen, um die Andacht mitzuerleben. Und jetzt zu Ostern hat er seine ganze Gemeinde eingeladen, als Pfingstprediger an dem Ostersonntag in die katholische Kirche mitzukommen, um die Andacht mitzuerleben. Ich dachte, ich höre nicht recht. Und schon wieder kommen wir auf das Wort zurück, ihr, mein Volk, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Vielleicht in Verbindung damit die Bemerkung, international wird Bruder Branham ja als Irrlehrer bezeichnet und hauptsächlich wegen der Lehre der Trinität, das schreiben ja alle, auch die größten Evangelisten, die den Dienst Bruder Branhams geschätzt haben, durch seinen Dienst gesegnet worden sind, dann aber beanstanden sie, dass er die Trinität abgelehnt hat. Ich frage euch, brauchen wir drei Ewige, drei Allmächtige, oder genügt ein Ewiger und ein Allmächtiger, um nach dem Rechten zu sehen? Bruder Branham konnte nicht anders. Er war ein wahrer Prophet Gottes. Und die Heilige Schrift spricht wirklich nur von einem einzigen Gott, der alles in allem ist. Und dieser eine Gott hat sich uns als Vater im Sohn und durch den Heiligen Geist geoffenbart. Gott über uns, Gott mit uns, derselbe Gott in uns. Es ist einfach von der Heilsgeschichte her gesehen notwendig gewesen, dass Gott sich selbst offenbart. Nun, es gäbe, was Chile betrifft, einiges zu sagen. Da ist jetzt sehr, sehr viel unterwegs, besonders auch Kirchen und Freikirchen und Leute, die uns nicht gut gesonnen sind. Es ging bis zum Innenministerium. Es ist also sehr viel im Moment, das da vor sich geht. Und man kann es aus dem Internet herauslesen, herausholen. Da steht Ewald Frank drin, da steht William Branham drin. Und hier wird Ewald Frank als ein Jünger des Nordamerikaners William Branham, dem Schöpfer der Spätregengemeinde, bezeichnet. Und dann gehen die noch ein bisschen weiter. Ich will es alles gar nicht vorlesen. Lasst uns für Chile besonders beten, für all unsere Brüder, für all unsere Schwestern. Sie gehen im Moment durch sehr, sehr schwere Prüfungen, auch unter denen, die einmal zusammen waren, ist ja eine Teilung geschehen. Die einen haben das Wort angenommen, die anderen haben es abgelehnt. Und wie das allgemein dann so ist, dass die Missverständnisse aufkommen. Wir lassen alle stehen, aber die anderen lassen uns nicht stehen, sondern, naja, die gehen dann wahrscheinlich sogar zu weit, aber das muss man dann auch dem Herrn überlassen. Nur er kann es wohl machen. Wir haben die Aufgabe, für alle zu beten, und solange Gnadenzeit ist, kann jedem geholfen werden. Nur darf sich niemand einbilden, dass Gott ihm Recht geben wird. Wir alle müssen Gott Recht geben. Nur Gott und Gottes Wort hat Recht. Wahrscheinlich muss ich auf diese zwei Fragen eingehen, die vorhin abgegeben worden sind. Die erste Frage: Ich bin eine Frau, die ihrer Familie viel wehgetan hat. In meinem stillen Gebet habe ich dauernd um Vergebung gebeten, jedoch nur für mich persönlich behalten. Die ganze Last wird zu viel für mich. Ich möchte, dass die heutige Gemeinschaft für alle meine Taten mit mir um Vergebung bittet, um so mir die Kraft zu geben, vor meiner Familie ehrlich und anerkennend zu sein. Möge Gott unsere Schwester segnen. Der Name steht nicht dabei, muss auch nicht sein. In jedem Fall ist daraus schon zu ersehen, dass der Geist Gottes wirkt. Der Geist Gottes führt zur Buße. Der Geist Gottes leitet uns. Das Einzige, was ich an diesem Schreiben sehe oder sagen möchte, ist, hier steht: In meinem stillen Gebet habe ich dauernd um Vergebung gebeten. Vielleicht wird es auch nötig werden, zu sagen, wer immer in der Familie ist und betroffen ist, einfach mal zu sagen: Vergib mir. Denn so steht es geschrieben, dass wir einander um Vergebung beten sollen, und dann wird uns auch vergeben werden. Wahrscheinlich kommt dann erst der tiefe Friede in das Herz hinein. Die zweite Frage ist ganz persönlicher Art, die man eigentlich nur privat beantworten sollte. Das wäre mir eigentlich am liebsten. Hier steht: Lieber Bruder Frank, ich hätte gern Aufklärung zu einer Frage wegen Heirat. Ist es möglich, dass ein weißer Bruder oder eine weiße Schwester einen schwarzen Bruder oder eine schwarze Schwester heiratet? Es gibt in der Heiligen Schrift tatsächlich nur die eine Weisung, die lese ich vor, aus 2. Korinther, dem 6. Kapitel, 2. Korinther, 6. Kapitel von Vers 14. Gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen an einem fremdartigen Joch zu ziehen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander gemeinsam? Oder was hat Licht mit der Finsternis zu schaffen? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Und welche Gemeinschaft besteht zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen? Hier liegt die Betonung, welch eine Gemeinschaft besteht zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Jetzt nur noch ganz kurz auf die Zeitgeschichte. Ihr habt es alles sicherlich in den Nachrichten gehört, aus dem Internet auch herausgezogen, was der iranische Präsident gesagt hat, dass Israel von der Landkarte verschwinden muss und dass die 3000 Konferenzteilnehmer einfach in einen Jubel ausgebrochen sind und ausgerufen haben: Tod für Israel und Tod für Amerika. Wir wissen, was vor sich geht, was soll man dazu sagen? Vielleicht nur noch, was die Endzeit betrifft, hier steht es ja auch in diesem großen Magazin geschrieben. Mr. Bush sagte: Keine Angst vor der Natur. Bush meinte in seiner Ansprache am Jackson Square, Amerika werde sich sein Verhalten nicht von der Natur diktieren lassen. Es ist natürlich schön gesagt, aber Gott vermag zu diktieren. Macht euch keine Sorgen. Und wenn die Heilige Schrift sagt, mit Bezug auf die Endzeitereignisse, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, ja, was dann? Was dann? Erkennet daraus, dass es nahe ist, ja, vor der Türe steht. Und wenn dann ein Präsident der Vereinigten Staaten sagen kann, die Natur hat uns nichts zu sagen, Gott hat's doch vorausgesagt. Von all den Katastrophen, die vor der Wiederkunft Jesu Christi geschehen würden. Und deshalb sollten wir wirklich darauf achten. Dann haben wir ja besonders Israel auf dem Herzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein wahres Gotteskind hat eine wahre Verbindung zum Volke Israel. Man kann den Gott Israels nicht lieben, ohne das Volk Israel zu lieben. Und wenn man dann doch sieht, wie auch jetzt vom Vatikan aus die Politik wirklich direkt nach Jerusalem hin getan wird, dann ist das eine Sache, die wir einfach auch im Gebet vor dem Herrn bewegen müssen. Was noch wichtiger zu sein scheint, ich will es euch eben mal zeigen, der neueste Stand, ich hoffe, dass ich euch damit nicht aufhalte. Das ist der neueste Stand vom Vatikan herausgegeben, mit allen Päpsten, die je sein würden. Ratzinger ist schon mit im Fach, schon hier. Und dann bleibt nur noch ein einziges Fach frei, nur noch ein einziges Fach frei für den Letzten, der dann das Letzte noch machen sollte. Wir werden darüber schreiben. Im Jahre 1138 hatte tatsächlich ein Wahrsager die Inspiration, dass nur noch 103 Päpste dazukommen und dass insgesamt nur 266 sein werden. Und nun sind wir auch diesbezüglich so weit. Satan weiß nicht alles, aber sicherlich weiß er, was in seinen Aufgabenbereich fällt und was er wahrzunehmen hat. Brüder und Schwestern, ich habe es nur erwähnt, um uns vor Augen zu führen, dass wir dem Ende eventuell näher gekommen sind, als wir manchmal denken mögen oder wahrhaben möchten. Die Zeit ist vorgerückt und die Wiederkunft des Herrn steht wirklich nahe bevor. Das sehen wir an all den Zeichen der Zeit, auf die wir achten sollten, ja achten müssen, um daran zu erkennen, wie weit die Zeit fortgeschritten ist und damit, wie nahe die Wiederkunft des Herrn gerückt ist. Aus Psalm 74 möchte ich einige Verse lesen, Psalm 74, als Gebet lesen. Als Gebet, dass wir vor dem Angesicht Gottes mitbewegen sollen. Psalm 74 von Vers 7. Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt, bis zum Boden entweiht die Wohnung deines Namens. Sie haben sich vorgenommen, wir rotten sie allesamt aus und haben alle Gottesstätten im Lande verbrannt. Unsere Zeichen sehen wir nicht mehr, kein Prophet ist mehr da und niemand weiß bei uns, wie lange das noch dauern soll. Wie lange, o Gott, soll der Widersacher noch schmähen, der Feind deinen Namen immerfort lästern? Warum doch ziehst du deine Hand zurück? O zieh deine Rechte hervor aus dem Busen, mach ein Ende. Brüder und Schwestern, wir sind als Gemeinde an einem Zeitpunkt angekommen, wo wir einfach ein solches Gebet vor dem Gnadenthron unseres Gottes von Herzen bringen möchten. Wie lange soll der Feind den Namen des Herrn noch lästern? Wie lange sollen wir warten, bis der Herr seine Rechte erhebt, sein Wort sichtbar in unserer Mitte bestätigt, unseren Glauben so stärkt und aufbaut, dass alles möglich ist in unserer Mitte, dass Gottes Wort an Ort und Stelle bestätigt wird, wie er es aus Gnaden verheißen hat. Noch den ersten Teil oder Vers 22 ganz aus Psalm 74. Steh auf, verficht deine Sache. Es ist nicht unser Werk, an dem wir stehen. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die jetzt am Ende der Gnadenzeit herausgerufen wird, in Übereinstimmung mit dem Wort gebracht wird, wo alle Ungehorsam in den Gehorsam mündet, alle Unglaube beseitigt und wir tatsächlich zu dem Glauben, wie die Schrift ihn lehrt und bestätigt, zurückkehren, dass wir wirklich als Gemeinde die Wiedererstattung, wie sie verheißen wurde, auch aus Gnaden miterleben, ja persönlichen Anteil an dem, was Gott verheißen hat, haben dürfen. Im 1. Petrus lesen wir die Worte 1. Petrus, 4. Kapitel. Ihr wisst ja, man kann diese Worte jedes Mal neu lesen. 1. Petrus, 4. Kapitel von Vers 7. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Werdet also besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber hegt innige Liebe zueinander, denn die Liebe deckt der Sünden Menge zu. Ein Wort, das uns alle anspricht. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Und dann die Mahnung, bleibt nüchtern in jeder Weise. Lebt so, als wäre das ganze Leben noch vor euch, aber seid bereit, als wäre heute der letzte Tag und wir vor dem Herrn erscheinen müssten. Bleibt nüchtern und besonnen und bleibt im Gebet mit Gott verbunden, vor allem aber hegt innige Liebe zueinander, denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Argumente decken auf, Liebe deckt zu. Gott hat die Welt so innig geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass uns Versöhnung und Vergebung aus Gnaden zuteil werden konnte. Dann lesen wir in Lukas, dem 21. Kapitel, und das ist der Text, der sich auf das Endzeitgeschehen betrifft, auf das ich kurz oder bezieht eingehen möchte. Lukas 21. Wir haben ja eine Gesamtübersicht im prophetischen Wort. Wir haben dann das Neue Testament. Wir haben die vier Evangelien. Und dann haben wir die Briefe der Apostel. Und alle haben zu ihrem Teil die Heilsgeschichte und die gesamte Entwicklung wiedergegeben. Und aus Gnaden dürfen wir das alles in einem ganzen Bild sehen, wie es auch jetzt vor unseren Augen abläuft. In Lukas 21, Vers 24, steht der bekannte Text mit Bezug auf Israel, und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und in die Gefangenschaft unter alle Heidenvölker weggeführt werden, und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind. Für Israel hat Gott einen direkten Zeitplan festgelegt, und mit dem Moment, wo die Zeit für die Nationen abläuft, beginnt sie wieder für Israel. Das ist Apostelgeschichte 15 von Vers 13. Das ist Römer 11. Kapitel von Vers 25. Zuerst wird die Vollzahl aus den Nationen herausgerufen und in die Gemeinde hineingeführt. Dann kommt der Abschluss, dann kommt die Entrückung, wir werden hinaufgenommen, und das Heil, die Gnade, kommt dann über Israel unter dem Dienst der beiden Zeugen. Was Israel betrifft und die Endzeit für Israel im Besonderen, haben wir immer eine Zeitspanne. Ich habe mir die Bibelstellen, ja, einige davon notiert, zum Beispiel in Offenbarung im 11. Kapitel ist von 42 Monaten die Rede. Und wir wissen dann schon ganz genau, dass es sich nicht auf die Gemeinde aus den Nationen beziehen kann, sondern nur auf Israel. Lesen wir Offenbarung, 11. Kapitel, Vers 1 und 2. Man gab mir dann ein Rohr, das einem Messstabe glich, und gebot mir: Mache dich auf und miss den Tempel Gottes nebst dem Brandopferaltar und den dort Anbetenden. Den Vorhof außerhalb des Tempels tu hinaus, miss ihn nicht mit, denn er ist den Heiden preisgegeben, die werden die heilige Stadt 42 Monate lang zertreten. Wenn wir also im Lukas-Evangelium 21, 24 lesen, dass Jerusalem zertreten werden wird, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sein werden. Und dann wird uns ganz konkret der letzte Zeitabschnitt gesagt, wie wir hier gelesen haben: Die werden die heilige Stadt 42 Monate lang zertreten. Wir haben dann in Sacharja, dem 14. Kapitel, die Parallele dazu, was zu der Zeit geschehen wird. Sacharja, 14. Kapitel, hier wird uns Folgendes gesagt, Sacharja 14, und hier lesen wir Vers 2, Sacharja 14, Vers 2. Und zwar werde ich alle Völker zum Kriege gegen Jerusalem versammeln, und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Weiber geschändet, die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft wandern. Und dann lesen wir in Vers 4 direkt: Er, der Herr, wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und dann lesen wir in Vers 9, in Zacharia 14, der Herr wird dann König über die ganze Erde sein. An jenem Tage wird der Herr der Alleinige sein und sein Name der Einzige. Wir merken also aus den Zusammenhängen, wohin das Wort uns weist und in welch einem Zusammenhang es gesehen werden muss. Daniel, nur noch ganz kurz, aus Daniel, dem 7. Kapitel, lesen wir ebenfalls, was nun das Volk Israel betrifft, Daniel 7, Vers 25, von dem letzten Herrscher, steht hier geschrieben, er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz zu ändern, und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein, ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr. Ganz genau beschrieben, was in der Zeitspanne nach der Entrückung mit Israel geschehen wird. In Vers 27 dann wieder der Übergang zur Königsherrschaft, die dann beginnen wird. Vers 27, als dann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich wird von ewiger Dauer sein und alle anderen Mächte werden ihm dienen. Einfach wunderbar zu wissen, dass Gott einen direkten Heilsplan hat und dass alle Dinge so verlaufen müssen, verlaufen werden, wie er sie in seinem Worte voraussagen konnte. In Daniel 12 lesen wir in Vers 7 und 8, Daniel 12, Vers 7 und 8, da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann über den Fluten des Stromes stand, er erhob seine rechte und seine linke Hand zum Himmel und schwur bei dem ewig Lebenden noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, dann, sobald die Macht des Zerstörers des heiligen Volkes ihr Ende erreicht hat, wird dies alles geschehen. Man könnte damit zur Offenbarung gehen, zum 13. Kapitel, zum 5. Vers, um noch einmal bestätigt zu bekommen, dass sich die Zeiteinteilung nicht auf die Gemeinde, sondern wirklich nur auf Israel bezieht. Offenbarung, 13. Kapitel, Vers 5. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen ausstieß, und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es 42 Monate lang so zu treiben. Ich möchte gar nicht näher darauf eingehen. Ich wollte nur aus der Heiligen Schrift zeigen, dass die Gemeinde einfach keine direkten Jahre am Ende zugeteilt bekam, wohl aber Israel. Denn die letzte Jahrwoche des Propheten Daniel teilt sich wirklich in zwei Hälften. Die erste, wo die beiden Propheten, die beiden Zeugen gemäß Offenbarung 11 das Wort bringen, prophetisch reden, und durch ihren Dienst werden die 144.000 herausgerufen und versiegelt, erscheinen dann auf dem Berge Zion. Aber dann kommt der Bundesbruch und dann kommt die große Not, die Verfolgung über die Juden, die dann das Siegel Gottes tragen. Man kann in die Einzelheiten jetzt nicht eingehen. Ich erwähne es nur, um zu zeigen, wenn es um Israel geht, dann gibt es einen festgesetzten Zeitraum für alles. Geht es um die Gemeinde, dann haben wir es ja gelesen, bis die Vollzahl in die Gemeinde eingegangen sein wird. Und diese Zeitspanne, die uns der neutestamentlichen Gemeinde gegeben wurde, geht jetzt dem Ende zu. Das ist kein Fanatismus, das ist reine Wahrheit. Und wir erkennen aufgrund des Wortes Gottes, dass die Gemeinde eine Bestimmung hat, die nur der erkennt, der selber zur Gemeinde gehört. Das ist im Grunde genommen das ganze Geheimnis Gottes mit Christus und der Gemeinde. So wie er der Erstgeborene unter vielen Brüdern war und für uns sein Leben gelassen hat, ich möchte dazu einige Bibelstellen lesen, so sind wir als Erstlingsschar, die wir aus dem Wortsamen wiedergeboren wurden durch den Heiligen Geist, dazu bestimmt, dass der Wille Gottes durch uns geschehe, wie er durch den Sohn Gottes, durch den Erstgeborenen geschah, dass der Wille Gottes durch uns aus Gnaden auf Erden geschehen kann. Offenbarung, erstes Kapitel, hier haben wir die Einführung und direkt in dieser Einleitung wird uns in Vers 4 gesagt, Offenbarung, erstes Kapitel von Vers 4, ich, Johannes, sende den sieben Gemeinden in der Provinz Asien meinen Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Und dahinter steht Amen, so sei es, so ist es. Hier haben wir unsere göttliche Bestimmung, die uns aus Gnaden zuteil geworden ist. Er, der Sohn Gottes, er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, hat sein Blut und Leben für uns gelassen, damit auch wir die Versöhnung mit Gott, die Verbindung zu Gott zurückbekommen, dass wir aus dem Tode herausgenommen und in das Leben aus Gnaden versetzt werden. Und Brüder und Schwestern, es wird mir immer größer, dass Gott einen neuen Anfang gemacht hat, wie im Alten Testament verheißen, im Neuen wurde es ja Realität, sogar von dem Erstgeborenen, wenn wir in Psalm 89 lesen wollen, Psalm 89, hier steht in Vers 27 und 28 geschrieben, Psalm 89, 27 und 28, er soll zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils, so will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Zum Erstgeborenen machen. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wir könnten zu 2. Mose 19, Vers 5 und 6 gehen, wo uns gesagt wird, dass Israel dazu bestimmt war, ein Volk von Königen und Priestern zu sein. 2. Mose, 19. Kapitel, Vers 5 und 6. Und nun, wenn ihr meinen Weisungen willig gehorcht und meinen Bund haltet, so sollt ihr aus allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir ein Königtum von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten verkündigen sollst. Ehe das geschehen ist, lesen wir in 2. Mose, dem 4. Kapitel, das, was Gott gesagt hatte, nämlich, lass mein Volk ziehen. 2. Mose, 4. Kapitel, Vers 22 und 23. Denn dann sollst du zum Pharao sagen, so hat der Herr gesprochen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Daher fordere ich dich auf, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir diene. Weigerst du dich aber, ihn ziehen zu lassen, so werde ich deinen Erstgeborenen sterben lassen. Es geht also schon im ganzen Alten Testament und natürlich im Besonderen mit dem Volke Israel um die Vorschattierung der Heilsgeschichte und ihrer Verwirklichung im Neuen Testament. Und wenn wir dann in Hosea, dem 11. Kapitel, lesen, dass Gott seinen Sohn aus Ägypten gerufen hat, hier steht es ja, Hosea, Kapitel 11, Vers 1, als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also schon im Alten Testament der Wortbegriff der Erstgeborene oder meinen Sohn, den ich gerufen habe. Und dann die Verheißung, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann die Verwirklichung, ihr, die ihr nicht mein Volk seid, werdet Söhne des lebendigen Gottes heißen. Wenn man, ich sage mal, diesen roten Faden der göttlichen Heilsgeschichte und ihrer Verwirklichung sieht, dann begreifen wir, dass Gott uns keine christliche Religion gegeben hat, sondern dass Gott in Christo war und die Welt mit sich versöhnte und uns tatsächlich die Einsetzung in die Sohnschaft gegeben hat. So steht in Galater 4, dem vierten Vers geschrieben. Doch nun zu dem ganz besonderen Punkt, der Betonung verdient. Im Römerbrief, dem achten Kapitel, haben wir ja den wunderbaren Vergleich und auch die Tatsache beschrieben von der Vorherbestimmung von allem, was Gott uns zugedacht hat. Und hier steht in Römer 8, Vers 29 geschrieben, denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Brüder und Schwestern, wir sind durch die Wiedergeburt göttliches Geschlecht. Wir sind Menschen, die das Erstgeburtsrecht von Gott durch den Erstgeborenen aus Gnaden geschenkt bekommen haben. Wir sind in den Stand mit Gott zurückversetzt worden, um euch das vielleicht ein wenig leichter zu machen, es im Glauben aufzunehmen. Lasst mich noch einmal den Vergleich ziehen, wie das Wort als Same Fleisch wurde und unter uns wohnte. Denn es könnte ja sein, dass der eine und der andere bei sich selber denkt, oh, ich elender Mensch, ich sündiger Mensch. Und wir könnten sagen, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wenn Golgatha nicht gewesen wäre, dann könnten wir das sagen. Aber Golgatha hat die Veränderung mit sich gebracht, hat die Scheidewand weggenommen, den Fluch weggenommen, das Getrenntsein von Gott weggenommen. Es ist göttliche Realität, dass wir mit Gott versöhnt wurden. Und das darf uns niemand streitig machen. Doch nun zu diesem wunderbaren göttlichen Anfang. Es ist ja so, dass alle nachlesen können, Offenbarung 3, Vers 14, dass unser Herr, der Anfang der Schöpfung Gottes, dieser neue Anfang war und ist, und dass wir durch ihn zu neuen Geschöpfen wurden. Nach dem Wort der Schrift, ist jemand in Christo, so ist er ein neues Geschöpf, eine neue Kreatur. Brüder und Schwestern, nehmt es im Glauben auf und an. Das ist Wahrheit, das ist göttliche Realität. Das in Sünden geboren, das gehört zum Fall. Aber der Fall ist hinter uns. Gott hat den Fall gut gemacht, hat uns herausgeholt. Und hier ist doch der Vergleich am Platze. Als das Wort Fleisch wurde, wir haben es hier schon einige Male gesagt, kam der Geist Gottes über Maria. Auch sie war ein Teil der gefallenen Schöpfung. Auch sie war in Sünden geboren, wie du und ich. Aber das Wort der Verheißung, diese göttliche, heiligende Substanz, ist in sie hineingelegt worden, nach dem Wort der Schrift, Psalm 22, Vers 10. Du hast mich in den Schoß der Mutter gelegt. Die göttliche Substanz in einen gefallenen Leib, der geheiligt wurde in dem Moment, um dem Fall ein Ende zu bereiten und einen neuen Anfang aus Gnaden zu machen. Brüder und Schwestern, auch du und ich sind ein Teil der gefallenen Schöpfung. Aber dann denken wir an das Wort 2. Petrus, 1. Kapitel, dass wir Anteil an der göttlichen Natur bekommen durch die überaus großen und wichtigen Verheißungen. Bitte nehmt es im Glauben auf und an. Nicht eine religiöse Handlung, sondern Gottes Handeln in denen, die sein Wort im Glauben aufnehmen. So wie Gott bei Maria gehandelt hat, ungeachtet, wer ihr Papa und ihre Mama waren, ungeachtet, was sie irdisch war. Gott hat es sich vorgenommen, den gefallenen Menschen aus dem Fall herauszuerlösen. Er hat den Weg gefunden und dann steht geschrieben, O selig, die du geglaubt hast, denn dir geschehe nach dem Wort des Herrn. Auch uns, die wir glauben, geschieht nach dem Wort des Herrn. Dann machen wir wie Abraham. Wir schauen nicht auf unseren vergänglichen Leib, nicht auf die Schwächen und Gebrechen. Und hier ist der Punkt, Brüder und Schwestern. In dem Moment, wo Gott uns direkt anspricht und das Wort der Verheißung an uns ergeht und wir es im Glauben aufnehmen, beginnt Gott zu handeln, direkt mit dem Moment. Und das führt uns auch zu Johannes 17, 17. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Gottes Wort ist heilig. Und wer das Wort aufnimmt, der wird durchdrungen, der wird geheiligt. Es gibt keine eigene Heiligung. Eigene Heiligung ist frommer Selbstbetrug. Heiligung vor Gott bedeutet, das Wort zu hören, zu glauben und aufzunehmen und die Auswirkung des Wortes zu erleben. Und das ist dann nicht mehr im Kopf, sondern im Herzen. Und dann kommt das neue Leben in uns hervor. Also der gefallene Zustand ist hinter uns. Wir sind aus dem Fall erlöst worden. Wir sind ein Eigentum Gottes, dürfen die Erstlingsschar bilden als Söhne und Töchter Gottes. Von Herzen glauben, wie die Schrift es sagt. Da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Wer kann glauben, wie die Schrift sagt? Nur der, der Gottes Wort in Ehrfurcht hört, der angesprochen wird und der es aufnimmt. Und dann wird es uns tatsächlich zur Offenbarung und wir werden mit Gott verbunden. Dann ist es nicht mehr dein Wollen, dein Tun, sondern Gottes Werk in dir und in mir. Und der Same hat ja Leben in sich. Das Leben legst du nicht hinein. Das Leben ist schon im Samen. Und der Same ist das Wort Gottes. Und so wird das Wort Fleisch unter uns. Und wir schauen die Herrlichkeit Gottes und sehen, das Wort aus Gnaden bestätigt in unserem Leben. Wir haben dann noch die herrlichen Stellen, besonders in den Evangelien, die ich noch ganz kurz lesen möchte, die unser Herr nach der Auferstehung gesprochen hat. Matthäus 28. Kapitel. Und ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, glaubet Gottes Wort. Glaubet Gottes Wort. Schaut nicht auf euch, nicht auf andere, nicht auf Umstände, sondern schaut auf den Herrn, alle ihr Enden der Erde. Und ihr werdet sehen, Gott wird sich uns aus Gnaden offenbaren. Matthäus 28, Vers 10. Hierauf sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, gehet hin und verkündigt meinen Brüdern. Halleluja. Verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich wiedersehen. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Fürchtet euch nicht, geht, verkündigt meinen Brüdern, dass sie mich wiedersehen werden, und zwar in Galiläa. Die nächste Stelle aus dem Johannesevangelium, dem 20. Kapitel. Ich möchte heute, dass wir den göttlichen Stand, in den wir von Gott aus versetzt wurden, im Glauben für uns persönlich auf- und annehmen. Alles andere ablehnen und das, was wir aus Gnaden durch Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, geworden sind, dass wir das im Glauben annehmen. Johannes 20, Vers 17. Jesus sagte zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Brüder und Schwestern, das ist Einsetzung in die Sohnschaft. Das ist göttliche Realität auf Erden geworden. Zweifle nicht daran. Glaube, was Gott gesagt hat. Glaube, was Gott getan hat. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Und wir lassen uns von allen Mächten der Finsternis das, was Gott uns gegeben hat, nicht rauben. Hier kommt noch ein herrlicher Gedanke hinzu aus Psalm 22, wo geschrieben steht: Ich werde deinen Namen meinen Brüdern offenbaren. Nicht allen, sondern die aus Gott geboren sind, die das Wort aufnehmen, die es glauben, zu denen Gott reden kann. Psalm 22, Vers 23, dann will ich deinen Namen meinen Brüdern kundtun, inmitten der Gemeinde dich rühmen. Also, wem wird der Name kundgetan? Wem wird der Name geoffenbart? Denen, die das Erstgeburtsrecht haben, die aus Gott geboren sind, die den Samen des Wortes aufgenommen haben, die geglaubt haben und Gott persönlich erlebt haben. denen, die als seine Brüder bezeichnet werden, wird der Name, den wird das Wort, denen offenbart sich Gott, wie geschrieben steht, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen und ich werde mich euch offenbaren. Brüder und Schwestern, wir haben die herrlichste Botschaft gehört, die der Welt je verkündigt worden ist. Wenn ich heute noch einmal sagen darf, ich und wir alle sind Gott dankbar für die Sendung seines Knechtes und Propheten. Seid einmal ehrlich. Über 1 Milliarde und ja noch mehr bekennen sich zum Christentum, haben die Bibel, sicherlich viele von Ihnen haben sie im Hause. Aber wem hat Gott sich geoffenbart? Wem ist der Abend des Herrn kund geworden? Wer glaubt unserer Predigt? Nur wer die Verheißungen, die im Worte geschrieben stehen, glaubt, dem wird der Arm des Herrn offenbar. Jesaja 53, Vers 1. Wer glaubt unsere Predigt? Was hat mich bewogen, vom 13. August 1955, 13, 14, 15 und dann die Woche hindurch in den Versammlungen Bruder Brennims zu sein? Und sind wir ehrlich, ich habe ja nicht nur einen gekannt, der für Kranke betete, nicht nur einen gekannt, der aufgetreten ist, ich habe sie alle gekannt. Ich habe für Duplessis übersetzt, habe Robert Osborne, ich soll 1960 der Manager von T.L. Osborne für ganz Europa sein, in Meerbusch eine herrliche Villa, Haus Meer beziehen, mit einem schönen großen Wagen vor die Tür gestellt. Und es sprach in meinem Herzen, verkaufe dein Erstgeburtsrecht nicht. Dann kam Morris Cirullo, dann kamen andere. Und dadurch, dass ich Übersetzer war, ergab sich der Kontakt. Aber unter all diesen, und ich urteile nicht, ich stelle nur fest, gab es wirklich nur einen, der auf den Tag der Berufung zurückweisen konnte. Der sagen konnte, dann und dann geschah es. Er wusste den Wortlaut der Berufung. Und dann, als er am 11. Juni 1933 diese gewaltige, vor aller Öffentlichkeit stattfindende Heimsuchung erlebte, als die übernatürliche Wolke sich herabneigte, für über 4000 Menschen sichtbar und aus dieser Wolke die gewaltige Stimme an Bruder Brennim gerichtet, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Brüder und Schwestern, er war kein Betrüger. Er war kein Scharlatan. Er war ein Mann von Gott gesandt. Mit dem Wort der Verheißung, mit der Botschaft, der Herausrufung, der Begradigung, dass alles in den rechten Stand zurückversetzt werden sollte. Und ich, armer Mensch, wir hatten durch Kriegseinwirkung alles verloren, was wir besaßen, und haben es nie wieder gesehen, im Raum Danzig. Und ich, armer Mensch, kein Zuhause, dachte, mein neues Zuhause wird in Übersee sein, hatte mich schon richtig zu Hause gefühlt, eingelebt, ein Haus gekauft, schönen Ford gefahren, blau mit weißem Dach, mir ging's herrlich. Und dann kam dieser Juni 1958, als viele der Evangelisten versammelt waren. David Duplessis, Gordon Lindsay und wer sie alle waren. Und dann ist Bruder Branham, mit dem ich in der Nähe der Plattform sprach. Und plötzlich sagt der Bruder Frank, du wirst nach Deutschland mit dieser Botschaft zurückkehren. Ich sage euch ganz ehrlich, als Heimatvertriebener sowieso kein Zuhause. Ich hatte meinen Personalausweis beim Überqueren des Atlantiks zerrissen und in den Atlantik geworfen. Für mich war für immer der alte Kontinent passé. Und dann alles stehen und liegen lassen und zurückzukehren, es war ein Opfer, das ich irdisch gebracht habe. Aber Gott sei Dank, ich bin selber dankbar, dass er mir den Glaubensgehorsam ins Herz gelegt, dass ich diese göttliche Botschaft von Land zu Land und von Stadt zu Stadt tragen darf. Ich habe in meinem Leben sicher nicht alles richtig getan, aber eines darf ich sagen, Gott hat mich bewahrt, dass ich nie etwas gepredigt habe, gelehrt habe, das ich zurücknehmen müsste. Ich hatte nie den Drang, etwas zu sein oder zu wissen. Es war mehr das göttliche Muss, das dahinter stand und noch heute dahinter steht. Brüder und Schwestern, ich gehöre nicht zu denen wie Teudas, der 400 in die Wüste geführt oder noch jemand anders, sondern einfach zu denen, die von Gott gewürdigt, von Gott begnadigt wurden, sein heiliges Wort zu verkünden und die göttliche Botschaft, das sind jetzt nur noch 40 Jahre, in alle Welt zu tragen und diese Generation mit dem vertraut zu machen, was Gott verheißen und was Gott abschließend in der Brautgemeinde vor ihrer Hinwegnahme tut. Ich glaube aus Überzeugung, dass Bruder Branham der verheißene Prophet war, der am Ende der Gnadenzeit, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, ehe die Gerichte kommen, ehe die Welt in Flammen aufgeht, Gott hat es so gesagt im Alten Testament und unser Herr hat es im Neuen bestätigt. Das lassen wir uns von keinem Menschen nehmen. Unser Herr hat es bestätigt in Matthäus 17, Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, Elia kommt und wird alles in den rechten Stand bringen. Markus 9, Vers 12. Wahrlich, ich sage euch, Elia kommt und wird alles in den rechten Stand bringen. Es ist Geschichte. Es ist Heilsgeschichte. Gott hat's getan. Jetzt sind wir gefordert, uns in diese göttliche Ordnung einzufügen, Gott Recht zu geben aus allem, was nicht mit dem Wort übereinstimmt, herauszukommen, um so im Glaubensgehorsam erfunden zu werden. Viele Bibelstellen könnten noch gelesen werden. Fassen wir es zusammen. Wir leben in einer besonderen Zeit, in einem prophetischen Abschnitt, in dem vieles weltweit geschieht, auf das wir hier im Einzelnen nicht eingehen können. Vieles geschieht öffentlich und der Rest geschieht geheim. Aber für alle, die gesalbte Augen haben, wird doch offenbar, dass Dinge geschehen, die vorher nicht geschehen sind. Dass wirklich die Endzeit da ist und wir mit Fug und Recht sagen können, dass wir am Ende der Gnadenzeit angekommen sind. Lasst uns Gott lieben, einander lieben, mögen wir alle Vergebung von Gott empfangen und einander vergeben, wie Gott uns in Christus vergeben hat. Mögen wir alle den Samen des Wortes in uns aufnehmen, um das Erstgeburtsrecht zu haben. Jesus Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, war der verheißene Same aus 1. Mose 3, Vers 15 und durch das ganze Alte Testament hindurch. Und dann ist der Same, ihr könnt es nachlesen, Johannes 12, als Weizenkorn in die Erde gefallen. Es wird geschrieben, wenn er nicht in die Erde fällt, bleibt er allein. Wenn er aber in die Erde fällt und stirbt, dann bringt er viel Frucht hervor. Und wir sind die Frucht seines Sterbens. Er, der Erstgeborene, hat sein Leben, sein Blut für uns hingegeben, damit auch wir eine Wortbraut werden dürfen aus Gnaden. Nicht Satzungen, nicht Glaubensbekenntnisse, sondern unser Glaubensbekenntnis ist die Heilige Schrift. Alle Evangelisten, alle Charismatiker haben ein herrliches Leben. Sie verkündigen ein Wohlstandsevangelium. Das soll ich übrigens auch in Buenos Aires machen. Und das habe ich nicht gemacht. Ich will nur sagen, Brüder und Schwestern, es gab einen Mann in unserer Zeit, der seine Hand auf die geflickte Hose legen musste, weil er keinen neuen Anzug hatte. Aber er war ein Mann von Gott gesandt, mit der göttlichen Botschaft für diese Zeit, dass nur die aus Gott geborenen Zustimmung zu Gott und seinem Worte haben, das ist verständlich. Und deshalb steht geschrieben, wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort, der nimmt Gottes Wort auf. Und in Johannes 8 hat unser Herr den Schriftgelehrten gesagt, ihr seid nicht aus Gott, weil ihr meine Worte nicht einmal anhören könnt. Also hören, glauben und erleben. Ich möchte heute von euch wissen, ob ihr die göttliche Botschaft des Wortes mit allen Verheißungen, die darin geschrieben stehen, von Herzen glaubt und aufgenommen habt. Dann sagt Amen. Amen. Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Er wird eine Brautgemeinde haben, gewaschen im Blute des Lammes, geheiligt im Wort der Wahrheit, versiegelt durch den Heiligen Geist auf dem Tag unserer Leibeserlösung. Und wir dürfen aus Gnaden dazu gehören. Das ist nicht nur meine Überzeugung, das sagt uns Gottes heiliges Wort. Gott der Herr, segne uns alle, sei mit euch allen und gebrauche euch auch dazu, das Zeugnis weiterzugeben, damit der Rest noch herausgerufen und die Zahl voll werden und der Herr wiederkommen kann, um uns in die Herrlichkeit zu holen. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, wessen Herz keine Ahnung hatte von dem, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Es gehört dazu, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer einen Boten Gottes aufnimmt, der mit der göttlichen Botschaft beauftragt wurde, der nimmt Gott auf. Amen. Denn Gott hat gesandt. Gott hat immer Menschenmund gebraucht, um zu dem Volke zu reden. Er, der Allmächtige, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels, der einzig wahre Gott, den es nur gibt. Ihm sei der Lobpreis, die Anbetung und alle Ruhe jetzt und in Ewigkeit. Denn er hat sein Volk gnädig heimgesucht. Er hat uns sein Wort und seinen Willen geoffenbart. Er hat mit uns geredet und wir sind auf das, was der Geist in Gemeinden sagt, eingegangen. Und das ist die Überwinderschar, die entrückt werden wird. Ach, gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Treuer Herr, wir haben dein Wort gehört, wir glauben es, und dein Wort kehrt nicht leer zurück. Es richtet aus, auch heute an dieser Stätte, wozu du es sandest. Ich danke dir, dass wir es im Glauben aufnehmen durften und durch deinen Geist geoffenbart bekommen haben. Geliebter Herr, du hast die direkte Verbindung zu uns hergestellt. Du hast die Scheidewand weggenommen. Du hast durch dein Kreuz die Feindschaft weggenommen. Hast Vergebung, Versöhnung, Gnade und Heil geschenkt. Wir danken dir, du Sohn Gottes, durch den wir zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden sind. Wir danken dir, dass es Tatsache in unserem Leben geworden ist, dass wir wiedergeboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung, Kraft der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Geliebter Herr, alles, was dein Wort sagt, stimmt. Es ist wahr und es wird wahr in und an und durch uns alle. Ich danke dir für den Sieg von Golgatha. Es ist vollbracht. Der Feind ist besiegt. Dein Volk ist befreit. Dein Volk ist erlöst. Du hast uns bei unserem Namen gerufen. Und wir kennen auch dich bei deinem Namen. Habe Dank, gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und rufen den Sieg Gottes aus. Die Rechte des Herrn bleibt erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Gelobt und gepriesen seist du, Herr unser Gott, dass du in dieser Zeit dein Wort ergehen ließest, dass wir deine Stimme im Original gehört haben und dir Glauben geschenkt haben. Alles ist Gnade. Wir danken dir auch für diesen Tag. Wir bitten dich, segne alle, die dein Wort heute hier gehört haben und die es später hören werden. Segne besonders in British Columbia, segne überall, wo dein Volk zerstreut ist und sich unter dem Schall deines Wortes versammelt. Nochmals danke ich dir, ewig treuer Gott, für das Vorrecht, Anteil an dem zu haben, was du abschließend, ja gegenwärtig, gemäß deinem Wort, gemäß deinen Verheißungen unter deinem Volke tust. Habe Dank, dass wir die Botschaft weitertragen können. Segne Bruder Barrier, Segne Bruder Shenton. Segne all deine Knechte nah und fern, weit und breit, auf der ganzen Erde, dass sie dein Wort tragen. O gelobt und gepriesen sei der Herr unser Gott. Gott ist gegenwärtig. Halleluja! Gelobt und gepriesen sei unser Herr, jetzt und in Ewigkeit. Himmlischer Vater, nochmals danken wir dir von ganzem Herzen für die völlige Erlösung, Vergebung, Gnade und Heil. Wir danken dir für das Wort, den göttlichen Samen, den wir aufgenommen haben. Du bist mit deinem Geist über uns gekommen, hast neues göttliches Leben hervorgebracht, hast uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten, hast uns zu Brüdern und Schwestern gemacht, zu Erstlingsschar, und hast uns gewürdigt, deine Botschaft in dieser Zeit zu hören, dem Ruf Folge zu leisten, dir zu glauben und zu vertrauen. Geliebter Herr, wir danken dir, dass du dein Werk mit deiner Gemeinde vollendest auf den Tag deiner Wiederkunft, wo auch unsere sterblichen Leiber verwandelt werden in deinen, ja in unseren Auferstehungsleib. Geliebter Herr, dir sei der Lobpreis, dir die Anbetung, dir der Ruhm. Und wir bitten nochmals für dein Volk in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Wir bitten heute besonders für Chile und für alle Betroffenen. Wir bitten dich, segne du und habe du deinen Weg mit ihnen. Segne auch besonders in Brasilien, von einem Ende bis zum anderen. Rufe, rufe dein Volk heraus. Segne in der Schweiz, in Österreich, in der Bundesrepublik. Segne ganz Europa. Segne in der ganzen Welt. Und schenk Gnade, dass dein Ruf die Letzten erreicht, die Zahl voll wird und die Posaune Gottes ertönen kann und die Stimme des Erzengels zu hören ist und wir heimgeholt werden. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre. Geliebter Herr, mein Herz ist bewogen, dir zu danken, dich anzubeten und dir den Lobpreis darzubringen für das, was du schon getan hast und gegenwärtig tust. Dir sei dein Werk anbefohlen, das du begonnen hast und vollenden wirst auf den Tag deiner Wiederkunft. Ich danke dir für all meine Brüder, für all meine Schwestern. Setze uns zum Segen für andere. Leite uns durch deinen Geist, wenn wir Zeugnis von dem geben sollen, was uns persönlich groß geworden ist. Und nun erhebe du dein Antlitz über uns und gib uns deinen Frieden und deinen Segen. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.